Let's go!
Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi B. und der Tobi W. Schönen guten Abend zusammen.
Schönen
guten Abend.
Na, wir begrüßen euch an diesem wunderbar besinnlichen ersten Adventssonntag des Jahres 2018. Hoffen wir, dass es euch auch so kuschelig gut geht wie uns. Freunde, wird bei euch geschmückt in der Bude schon ein bisschen?
Das ist immer schön, wenn du das so in den Raum stellst und niemanden ansprichst, dann weiß keiner, wer zuerst reden soll. Ich kann nur von meiner Bude natürlich sprechen und hier ist noch gar nichts geschmückt, was allerdings auch daran liegt, dass meine Freundin die letzten zwei Wochen eigentlich rund um die Uhr geschrieben hat an ihrer Masterarbeit, die kommende Woche abgegeben werden soll und deshalb ist hier noch nicht viel von weihnachtlicher oder vorweihnachtlicher Stimmung zu entdecken. Und bei dir, Tobi?
Ja, bei mir muss auch keine Ahnung Masterarbeit schreiben, aber trotzdem ist hier nicht viel zu entdecken von vorweihnachtlicher Stimmung. Nee, aber ich hab mir vorgenommen jetzt ganz viel. Also nächste Woche, falls ich mal Nachmittag Zeit finde, so aus Transparentpapier bisschen Sternchen zu basteln oder so Strohsterne aufzuhängen.
Man merkt schon, Tobi ist auch noch nah am Kindergarten so in seinem Alter.
Hallo?
Ja, ist ein
Quatsch mit Soße.
Hast du gerade erst graduiert aus dem Kindergarten? Das ist ja ganz normal.
Ja, nee, aber bei mir ist außer Adventskranz, brennt die Kerze noch? Nee, zum Glück nicht mehr, okay. Außer Adventskranz.
Hab ich den Herd ausgemacht?
Ja, so eine Aktion war es gerade. Nicht, dass wir dann hier irgendwann Feuer ist im E-Pod oder so, das will ja auch keiner. Nee, aber außer Adventskranz ist hier nix eigentlich.
Verstehe.
Und bei dir, Phil?
Bei mir? Ja, ich muss mich um sowas ja immer nicht kümmern, was auch gut ist, denn ich habe darauf auch gar nicht so Lust. Ich mag das, wenn es geschmückt ist, ich mag es aber nicht hinmachen und auch nicht wieder wegmachen. Und im Moment wuseln meine Frau und meine Jüngste gerade durchs Haus und hängen überall Sachen hin. Und die Kleine ist dann immer ganz gerne mit dabei, wenn sie Sachen aufhängen darf. Also auch so nach ihrem eigenen Gutdünken. Ne? Also meine Frau ist klug genug, das dann vorzusortieren, dass die Sachen nur dorthin kommen, wo sie sollen. Also nur die Sachen dorthin kommen, die auch dorthin sollen und so, aber ansonsten versucht man ja auch den Kindern ein bisschen freier zu geben, ne? So, und die Große ist auch eine Theaterprobe heute, deswegen kann die nicht mitspielen und wird dann, wenn sie nach Hause kommt, wahrscheinlich ein langes Gesicht zeigen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie das nicht so cool findet, dass man das jetzt ohne sie gemacht hat. Aber so ist das hier immer, ne? Wenn du Familie hast. Irgendeiner ist immer beleidigt.
ihr könnt euch auch aufteilen, die Hälfte von deiner Family kommt zu Tobi W., die andere zu Tobi B. und dann dekoriert bei uns beiden einfach ein bisschen.
Ja, super Idee.
Nach einem Plan.
Hat jeder was davon.
Hat jeder was davon, oder?
Ja. Warum nicht? Ja. Naja, wie auch immer. Lass uns mal in die Themen gucken. Wir haben nämlich jetzt gerade kürzlich mitgeteilt bekommen.
Wir sind ja ein Formel-E-Podcast.
Stimmt, ja, manchmal, weißt du, manchmal mache ich zufällig beim durch die Fenster flippen dieses Workflow hier auf, wo dann steht, dass wir ja auch Themen haben, über die wir reden wollten und nicht nur Entertainment machen. Ne? Jetzt gehen wir rüber zum Infotainment sozusagen. Und wir haben ja jetzt gerade kürzlich mitbekommen, dass auch die letzten Namen gefallen sind, was das Fahrer-Line-Up für die kommende Saison angeht. Nissan E-Dams hat sich ja lange bedeckt gehalten und jetzt ist es offiziell, was eigentlich sich die ganze Zeit schon abzeichnete. Mr. Oliver Rowland wird für Nissan E-Dams an den Start gehen, statt Alex Albon, der lieber in die Formel 1 will.
So sieht's aus. Kurz und bündig zusammengefasst. Es ist ist ein Skandal eigentlich, dass wir zwei Wochen vor dem Start einer Saison, einer internationalen FIA-Formelmeisterschaft, die Verkündung vom letzten Line-Up bekommen. Aber so ist es halt. Und wie viel ganz richtig gesagt hat. Ollie Rowland ist zurück in der Formel E. Der hat schon mal ein Rennen gestartet und ersetzt jetzt eben Alex Albon, der noch nicht mal einen E-Prix begonnen hat, im Hause Nissan E-Dams. Rowland, der hat nämlich 2015 schon mal hinterm Lenkrad gesessen, damals bei Mahindra in der zweiten Saison in Uruguay, Punta del Este. Da hat er Nick Heidfeld ersetzt, der sich, wie ich neulich in detaillierter Fein- und Kleinarbeit rausrecherchiert habe, weil Tobi und ich seit Ewigkeiten darüber streiten, was er sich da getan hatte im Rennen davor, hat er einen heftigen Quersteher gehabt und Tobi meinte, ja, der hat sich die Hand gebrochen und ich, nee, das war eine Prellung oder eine Stauchung. Ja, keiner hatte recht, war was mit den Bändern. Vielleicht ein Bänderriss oder irgendwie angerissen. Jedenfalls musste er operiert werden und dann das Rennen aussetzen. Und Mahindra hat für das folgende Rennen, also der Unfall war in Malaysia und für das folgende Rennen in Uruguay hat Mahindra auf Roland gesetzt. Der ist seitdem aber aus der Formel E, hat sich irgendwie rausgehalten, ein bisschen in der Formel 2/GP2, wie sie damals noch hieß, rumgeturnt. 2015 hat er, kurz bevor er in die Formel E mal eingestiegen ist, für das eine Rennen noch die Formel Renault 3,5 gewonnen. Die ist auch halbwegs renommiert. Dann sich ein bisschen ausgetobt.
Die ist auch halbwegs renommiert.
Schön. Dann sich ein bisschen ausgetobt im Langstrecken- und Tourenwagensport. Ist aktuell auch Formel 1 Test und Junior und Ersatz und Nachwuchs und Simulator und überhaupt alles, was nicht erster Fahrer ist, bei Williams in der Formel 1 und jetzt eben Werksfahrer bei Nissan Edams.
Oha, ich gucke mir gerade den Artikel dazu an und da ist tatsächlich ein Fehler drin.
Nein.
Das müssen wir noch schnell ändern.
Erwähnen ihn mal schnell.
Im allerletzten Abschnitt.
Achso, ja, den liest eh keiner. Wer liest denn ja, schon einen Artikel bis zum Ende?
Ja,
was steht denn da? Jetzt will ich es auch wissen.
Also du willst wissen, was da steht? Da steht, Rolands Formel E-Premiere erwartet den Briten in knapp 2 Wochen in Saudi-Arabien. Und das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast. Wer hat denn so gefuscht? Der Herr Blum.
Nee. Es ist blöd, dass immer drunter steht, wer es war, ne?
Ja, so ein Mist. Ja, hier, Tobi, dann erzähl halt, wer noch dabei ist. Da steht noch ein bisschen was mehr und ich kümmere mich dann halt um den Rest vom Artikel.
Genau, machen wir
okay.
Schnell richtig.
Be-Rock, ja, genau. Nissan Edams hat in dem Zuge übrigens ganz, ganz toller Uhrzeit für europäische Verhältnisse. Das war am Freitagmorgen um 3, glaube ich, auch bekannt gegeben, wer Testfahrer und wer der Simulatorpilot für das Team ist. Und da sind wir auf zwei uns doch sehr bekannte Namen gestoßen. Mist, jetzt brauchst du den Tobi doch nochmal.
Ja.
Denn der eine ist ein Asiate und meine asiatische Fahrernamenaussprache hält sich vom Talent her in Grenzen. Tobi, wie heißt der nochmal?
Mitsunori Takaboshi.
Ich könnte mich jedes Mal weg.
Geil. Ja, also der gute Takaboshi ist ja auch einer der Kandidaten, die vor der Bekanntgabe von Elben schon eine Rolle gespielt haben, wenn man den Gerüchten vertrauen sollte. Er ist jetzt tatsächlich Testfahrer bei Nissan geworden und dann haben wir den guten Jan Madenbarod, der ja auch letztes Jahr in Paris schon dabei war und den ich da vors Mikrofon bekommen habe, der sich Hoffnungen oder ja doch man kann sagen Hoffnungen auf den Platz gemacht hat. Er übernimmt den Posten des Simulatorfahrers im Team. Takaboshi und Madenboro wurden beide ja als potenzielle Kandidaten für das Einsatzcockpit gehandelt. Und sie sind auch in anderen Positionen beide im Team untergekommen, wie man jetzt erfahren hat. Von daher, keine sehr große Überraschung, was diese beiden Positionen angeht. Ja, Alex Albon, das wurde ja auch bekannt gegeben, hat den Stammplatz bei Toro Rosso erhalten. Wird also nächstes Jahr definitiv Formel 1 fahren, nachdem das, ich sag mal, alles vorher nur Gerüchte gewesen sind und in der Schwebe war. Also von daher, ich finde es ein bisschen schade, dass man da heutzutage so mit Verträgen umgeht. Albon hat ja einen 3-Jahres-Vertrag bei Nissan unterschrieben und als er die Gelegenheit bekam, eventuell für Toro Rosso zu starten, ist das dann ganz schnell rückabgewickelt worden. Ich meine, man kann Nissan natürlich da auch verstehen, dass sie einem jungen Fahrer, der eigentlich irgendwo anders fahren will und wahrscheinlich dann nicht der motivierteste Fahrer gewesen wäre, wenn man auf den Vertrag bestanden hätte, keine Steine in den Weg legen will. Aber ich weiß nicht, wenn man wenn man einen Vertrag abschließt und irgendwo im Wort steht, dann finde ich, sollte das doch ein gewisses Gewicht haben. Und aber das ist ja was wir in der Motorsportwelt oder gerade oder ich sag mal in der Sportwelt in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass die Verträge oftmals nicht das Papier wert sind, auf die sie ausgedruckt sind.
Es gewinnt immer der mit dem dickeren Geldbeutel am Ende.
Tja, bedauerlicherweise scheint das so auszusehen.
Apropos Aussehen, wir haben zufällig mitbekommen, wie das Streckenlayout für den Sanya E-Prix in China aussehen wird, ne? Und das kam irgendwie so aus dem Nichts, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Irgendwie scheint das auf der offiziellen Website einfach so publiziert worden zu sein und dann war es einfach da, oder? Wie ist es gekommen?
Ja, ganz genau so irgendwie. Das war halt, ich habe es betitelt mit Formel EPR-Fail Episode 39 oder sowas, weil die sich schon so oft, also die haben schon was drauf, die PRler bei der Formel E, aber es ist eben in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass da Dinge passiert sind, wo man doch ein bisschen besser hätte aufpassen müssen. So auch in dem Fall, da hat jemand wohl einfach an der Webseite, an der offiziellen Formel E-Webseite geschustert und ein bisschen Daten eingepflegt und dies und das. Und im gleichen Zuge auch noch ein Layout hochgeladen. Und das war dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis mal jemand in die Kalenderseite schaut, auf besagter Webseite, und dort dann eben das Layout vom Sanya E-Prix findet. Tja, das Ganze ist dann auf Reddit innerhalb von einer Stunde in die Luft gegangen und dann hat das Internet sich zusammengetan und gesucht, und ich habe mir auch die Finger wund recherchiert nach der Location, wo ist das, wo könnte das jetzt sein? Auf Reddit hat es dann jemand gefunden. Es ist bislang noch nicht bestätigt, dass es dieser Ort ist. Das Layout wurde uns bestätigt. Also deswegen wundert mich das eigentlich, dass da niemand anderes drüber berichtet. Aber dieses Layout ist offiziell bestätigt von Formel E-Seite. Nur der Standort eben noch nicht. Aber so wie es aussieht, wird diese Strecke eben im Ostteil der Stadt zu finden sein. Im Bezirk Haitang an der Tufu-Bucht. In der Nähe des Atlantis Hotel Resorts, so ein 5-Sterne-Hotel mit riesiger Anlage noch außen drum rum, mit Wasser, Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie. Pompöse Ecke, schöner Hintergrund, halt ein bisschen weit draußen, ne? Das ist so wie, als würde man ein Rennen als Hamburg-E-Prix betiteln und dann aber doch, weiß ich nicht, durch Timmendorfer Strand ein Rennen arrangieren. Naja, aber das ist jedenfalls so die mutmaßliche Ecke, in der das Rennen stattfindet. 11 Kurven gegen den Uhrzeigersinn. Ist natürlich doof, das zu beschreiben. Also besser, während ich das beschreibe, auf eformel.de mal vorbeigucken und dann den Artikel dazu öffnen, sich das Bild anschauen. 11 Kurven gegen den Uhrzeigersinn. Ziemlich enge Ecken soll es geben oder wird es wahrscheinlich wohl geben. Haarnadeln, lange Geraden. Wir fahren über einen Ausläufer von einem Fluss. Das heißt, es gibt wieder 2 Brückenüberquerungen. Tja, das ist die Strecke in Sanya, die jetzt veröffentlicht wurde. Sehr, sehr ähnlich, muss man sagen, zu New York, oder?
Zu dem ursprünglichen New York-Layout, das ja in dem Hafen in Brooklyn stattfindet, wo du gerade eben beim Thema warst, abgelegene Ecke, das ist ja auch in New York nicht ganz unähnlich. Da fährt man ja auch nicht unbedingt in der Stadt, sondern es ist tatsächlich mitten im Hafen von Brooklyn. Wir hatten ja schon mal spekuliert, dass man den Ort genommen hat, weil man im Hintergrund die Manhattan Skyline so gut sehen kann. Wie gesagt, vom Layout erinnert sehr, sehr stark an das New York Layout von Saison 3. Besonders spannend finde ich, dass die Start- und Ziellinie auf der Brücke, und zwar mitten über dem Wasser, sein soll. Das gibt bestimmt ein paar spannende Bilder beim Start, kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, wir haben es schon mal grob versucht, die Strecke zu vermessen. Ungefähr 2,3 Kilometer sollte sie lang sein. Das ist natürlich alles rein theoretisch, kann etwas mehr, etwas weniger sein, je nachdem, wie die Streckenführung in den einzelnen Kurven da ist. Und ja, sieht auf jeden Fall nach einer spannenden Geschichte aus und ein Rennen, auf das man sich durchaus freuen kann, denke ich.
Tja, mehr kann man dazu kaum sagen, glaube ich. Wie sich das dann gestaltet mit Start und Ziel auf der Brücke, da bin ich gespannt. Denn das ist wahrscheinlich die Ecke auf der Strecke mit dem wenigsten Platz rund um die tatsächliche Piste. Aber das ist ein Problem, das müssen die lösen. Nicht so schlimm, sollen sie mal machen. Und wo wir bei Strecken sind, bevor wir Richtung die Ria gucken, wo es auch noch ein bisschen was zu erzählen gibt, wo wir gerade bei Strecken sind, über Südkorea wurde gerade nochmal frisch berichtet. Da gibt es wohl einen neuen Vertrag Richtung Saison 6. Wer weiß Bescheid?
Ja, das ist auch relativ frisch reingekommen. Und zwar am Freitag, dass die Formel E bekannt gegeben hat, mit einem Promoter in Südkorea einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Und zwar einen 5-Jahres-Vertrag. Und es ist noch keine Stadt bekannt gegeben worden, ähnlich wie das damals bei dem Vertragsschluss mit der Schweiz der Fall gewesen ist. Aber der große Favorit für die Austragung des Rennens ist die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Ich denke mal, dürfte spätestens seit den Olympischen Spielen hier jedem ein Begriff sein, zumindest denen, die damals schon gelebt haben, lieber Tobi. Ansonsten ja, gern geschehen. Südkoreanische Hauptstadt Seoul soll ganz gut Chancen haben. Und zwar soll das erste Rennen schon in Saison 6 stattfinden. Es werden im Moment noch mögliche Austragungsorte oder Strecken innerhalb der Stadt geprüft. Es gibt da zwei große Favoriten. Das eine ist der Gwangwanum Square und das andere der City Hall Square. Wie gesagt, da laufen aber im Moment noch die Untersuchungen, wo und wie man da genau eine Streckenführung umsetzen könnte. Und ich würde sagen, der Rennkalender für Saison 6 nimmt schon erste Formen an, obwohl Saison 5 noch nicht mal gestartet ist. Aber bei den ganzen Problemen, die man auf diversen Strecken oder in diversen Städten in den letzten Jahren hatten, ich will mal hier Brüssel, Montreal nennen, ist das doch etwas, was einen wieder zuversichtlich für die Zukunft stimmt, dass es durchaus gelingen könnte, wie ursprünglich avisiert, den Rennkalender sukzessiv ein bisschen zu erweitern, dass wir uns auf gut ein Dutzend Rennen pro Saison auch in der Zukunft freuen können.
Das würde mich freuen. Das finde ich gut. Machen Sie weiter so. Apropos ein Dutzend. Es ist ungefähr noch ein Dutzend Tage hin bis zum Saisonstart in Saudi-Arabien in Diriyah. Und da hat man ja auch einiges auf dem Plan. Wir wissen, uns erwarten neue Chassis, größere Akkus, mehr Leistungen, mehr Leistung und dazu tatsächlich noch mehr Neuerungen, zwar das Rennformat betreffend. Wir werden ja jetzt switchen auf ein Zeitrennen, also 45 Minuten plus eine Runde. Und zusätzlich soll es ja dann den Attack-Mode geben. Da hatte ja in der Episode 100 Maximilian Günther ein wenig drüber mit uns gesprochen. Und sein Fazit war, dass es wohl nicht so einfach ist, diese Aktivierungszone zu treffen, die man durchfahren muss, also jenseits der Ideallinie, um die 25 Kilowatt extra Leistung zu bekommen und damit einfach alle Gegner binnen kürzester Zeit wegzuschnupfen. Und das sind so ein paar Dinge, die eben jetzt in Kraft treten werden mit Start der neuen Saison. Und da hängt natürlich einiges dran, gerade wenn man sich diese Tech-Mode-Idee anguckt, wird es natürlich spannend, ob das Risiko, das man eingeht, durch eben das Durchfahren dieser Zone, der Zeitverlust, der damit einhergeht, ob es die Mehrleistung wert ist. Ne? Denn wenn ich mehr Leistung abgebe, verbrauche ich ja auch entsprechend Energie. Und letzten Endes bin ich mal tatsächlich sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Die Idee unter anderem ist natürlich, das Ganze spannend zu machen und, wie es jetzt heißt, auch die Rennen weniger vorhersehbar machen. Glaubt ihr, die Rennen waren zu vorhersehbar oder ist das eigentlich nur ein Nebeneffekt, dass sie jetzt noch weniger vorhersehbar werden?
Ich glaube eher Letzteres. Also ich denke nicht, dass die Formel E ein Problem mit vorhersehbaren Rennen hatte. Aber ich glaube einfach, dass es die Rennen noch unvorhersehbarer werden könnten. Und darauf zielt man eben mit diesem neuen Regelwerk ab. Oder Tobi? Siehst du es anders? Siehst du es gleich?
Teils, würde ich sagen. Das alte Regelwerk, das muss man ja sagen, am Anfang waren die Strategien noch relativ unterschiedlich. Ich kann mich an zwei Rennen erinnern, wo Lucas Di Grassi sehr, sehr früh das Fahrzeug gewechselt hat, zum Teil wechseln musste, weil das beschädigt hatte, und dann einen unheimlich langen zweiten Stint gefahren hat und damit verdammt weit nach vorne gekommen ist. In der letzten Zeit hat sich das eigentlich ziemlich relativiert. Die Teams konnten sich darauf einstellen, die konnten hochrechnen, wie sich die Rundenzeiten verhalten, wenn eine gewisse Energiemenge für eine Runde zur Verfügung steht. Wir haben es jetzt in der vierten Saison gesehen, wir hatten relativ selten unterschiedliche Strategien. Mal hatten wir den Fall, dass der ein oder andere Fahrer vielleicht eine Runde länger gewartet hat bis zum Fahrzeugwechsel, aber so komplett unterschiedliche Strategien hatten wir de facto gar nicht.
Das stimmt.
Und die Möglichkeit bietet das Rennformat für die fünfte Saison. Und ja, auch wenn es ein Testrennen in Valencia gegeben hat, von dem wir nur das Ergebnis kennen, aber für uns alle wird, glaube ich, in 13 Tagen da was ganz, ganz Spannendes Neues passieren. Und keiner von uns kann voraussehen, wie sich das entwickelt. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen ein mystischer Aspekt, sagen wir mal, von dem neuen Rennformat. Und da gibt sich die Formel E ganz große Mühe, das auch entsprechend so zu promoten und damit halt die Vorfreude sogar noch ein bisschen stärker anzukurbeln auf Saudi-Arabien.
Ich habe gerade realisiert, dass das jetzt die letzte Episode vor der Diriyah-Vorschau ist, ne?
Mhm.
Boah, ich hab so richtig Bock auf die neue Saison. Ne?
Nicht nur du.
Tja. Ey, wir kriegen ja noch, wo ich das gerade sage, nochmal ein überarbeitetes sportliches Regelwerk, ne?
World Motorsport Council am Dienstag, glaube ich.
Ganz genau, am Dienstag ist nämlich wieder Treffen des Weltmotorsportrates in St. Petersburg dieses Mal. Und es geht auch um die Formel E, um so einiges. Wir haben vor einiger Zeit berichtet über das Thema Datentransfer und über das Thema Mission Control, dass es eben in der Formel E sich in den letzten, ja, vielleicht 15 Monaten so entwickelt hat, dass Teams von der Rennstrecke Daten an ein größeres Einsatzteam in den heimischen Werken übermittelt haben. Sprich, das Audi-Team sammelt mit den Autos an der Strecke in New York Daten und schickt die dann allerdings, weil die nur mit, waren es 15 Leute, glaube ich, vor Ort sein dürfen oder 20, die Datenmengen nach Neuburg, wo ein größeres Team dran arbeitet, die auswertet und rechnet. Und diese Angst vor so einer Mission Control ist eben halbwegs berechtigt, weil große Hersteller mit großen Budgets viel mehr Geld reinstecken können und kleinere Hersteller mit kleineren Budgets dann irgendwann auf der Strecke bleiben. Dieser Datentransfer, Mission Control, der sollte eigentlich in der letzten Woche in der Telefonkonferenz, die FIA erlaubt so einen E-Vote, nennt sich das, im Rahmen von einer Telefonkonferenz, dass die Teams sich untereinander abstimmen, ob diese Mission Controls nicht verboten werden sollten. Das wäre dann am Dienstag in St. Petersburg ins Regelwerk aufgenommen worden. Aber Skandal, Skandal. Ein gut vernetzter Journalist von eRacing 365 berichtet doch, dass 3 von 11 Teams dieses E-Vote blockiert haben sollen und dass sich 3 von 11 Teams für diese Mission Control ausgesprochen haben und dieses Verbot von einer Mission Control nicht ins Regelwerk aufgenommen werden würde. Sehr interessant. Da ist eine ganze Menge juiciges Zeug dabei, ganz bestimmt, von dem wir leider nichts erfahren. Wir werden es erst am Dienstag eben erfahren, ob das jetzt wirklich aufgenommen wird oder ob noch ein Kompromiss gefunden werden konnte oder ob wir in Saison 5 wohl weiter mit sich vergrößernden Mission Controls umgehen müssen. Obendrauf kommt dann auch noch für St. Petersburg, und das als letzte Notiz am Rande noch, auf den Tagesplan eine Debatte über eine Änderung am Fanboost-Format.
Das sind diese 25 extra kW, die der Motor freigibt, oder ja, die der Veranstalter frei an den Motor freigibt, wenn ein Fahrer beim Voting durch die Fans über Social Media oder über die FIA Formel E Webseite oder über die App die meisten Stimmen bekommt. Bislang waren es 3 Fahrer, die diese Zusatzleistung bekommen haben. Jetzt könnten es 5 werden. Außerdem soll durch das Zeitrennen, was ja 45 Minuten plus eine Runde geht, das Fenster für die Aktivierung vom Fanboost erst nach der 22. Minute geöffnet werden. Auch das Voting könnte sich ein bisschen verkürzen von 7 auf 6 Tagen. Allerdings nur halbwegs relevant. Alles steht zur Debatte am kommenden Dienstag in St. Petersburg. Und wir halten ganz sicher die Augen offen und berichten dann, was da in Russland passiert.
Noch kurz zu dem Thema Datentransfer in die Mission Controls. Das ist natürlich 2 Wochen vor Saisonstart auch vielleicht nicht der optimalste Zeitpunkt, um so eine gravierende Regeländerung zu besprechen. Da werden sich mit Sicherheit, das ein oder andere Team wird sich da mit Sicherheit schon drauf eingestellt haben, entsprechend dafür gesorgt haben, dass in den Werken oder in den Fabriken entsprechende Ressourcen vorhanden sind, Personal zur Verfügung steht und dann 2 Wochen vor Saisonstart das dann abzuschaffen, hätte man sich mal früher überlegen sollen, finde ich. Ich glaube, wenn man das vor einem halben Jahr besprochen hätte, dann wäre da der Widerstand von den Teams, die da jetzt schon Geld investiert haben, um da was aufzubauen, mit Sicherheit deutlich geringer gewesen. Und vor allen Dingen, wenn man sowas frühzeitig bespricht, dann ist man ja aus der Formel 1 gewohnt, dann bedarf es ja nicht der Einstimmigkeit der Teams. Das heißt, da hätte dann auch eine Mehrheitsentscheidung gereicht, um den Vorschlag abzuschmettern. Nur wie gesagt, die Tatsache, dass es jetzt noch einige Tage bis zum Saisonstart das ist dann klar, dass dann solche Regeländerungen nicht einfach von jetzt auf gleich durchgeführt werden können. Zumal, wie gesagt, da auch das ein oder andere Team mit Sicherheit auch schon entsprechend in Vorleistung gegangen ist und finanzielle wie auch personelle Ressourcen für dieses Thema schon bereitgestellt hat.
Ich finde sowas ja so spannend, ne? Die Politik, die Intrigen, die Teams, die sich gegenseitig blockieren, oh, das macht richtig Freude. Für die kleinen Teams ist es natürlich eine Katastrophe, weil es einfach so teuer werden könnte, wenn diese Mission Controls jetzt gang und gäbe werden. Aber ich finde das faszinierend, wie sich dann alle 11 Teams zusammenschalten und dann abstimmen und dann allerdings 3 Teams, wahrscheinlich die 3 größten, die schon am meisten Geld rein investiert haben in ihre Mission Controls, dann doch blockieren und das kurz vor Saisonstart. Oh,
das macht Tobi Spaß. Der sitzt jetzt schon da mit einem Eimer voll Popcorn und guckt, was passiert. Und richtig große Augen hat er, glaube ich, gekriegt, als er mitbekommen hat, wie man im Rahmen der Vorbereitung zum Diriyya E-Prix da steil geht. Denn wenn man schaut, was die da auffahren und aufzuziehen imstande sind, offensichtlich, da kriegt man schon große Augen. Denn es sieht ein bisschen aus, als würden die da kein Formel-E-Rennen veranstalten, sondern ein großes Festival der Populärmusik, oder? Also die gehen ja mal richtig durch die Decke.
Ja, also richtig durch die Decke gehende. Die haben ein 3-tägiges Festival im Grunde genommen an Land gezogen. und da treten halt wirklich Weltstars auf, ne? Der krönende Abschluss ist dann der E-Prix. Aber schon an den 2 Tagen vorher, da tritt dann mal so ganz geschmeidig an einem Abend erst Enrique Iglesias auf und dann Jason Derulo. Am nächsten Abend die Black Eyed Peas. Dann ist Formel-E-Rennen und am Abend nach dem Formel-E-Rennen sind noch David Guetta und One Republic da. Und puh, das ist ja...
Ja, wenn, also, wenn die mal nicht volles Haus haben werden, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, eben. Also, wenn du dich nur so halb begeisterst für Autorennen, dann gehst du für die Konzerte hin. Lohnt sich voll, das ist wie Coachella.
Ja. Tickets are selling fast, sagt die Website. Das ist
ja
ruhig.
Ja. Ja gut, ich meine, die wollen ja damit einiges auch an Touristen anlocken, Das ist ja das große Ziel, Saudi-Arabien als Ziel für den Tourismus bekannter zu machen und in der Branche deutlich mehr Umsätze zu generieren, gerade im Hinblick darauf, dass das Haupteinkommen der Saudis ja in den nächsten Jahren durchaus ein bisschen ins Wackeln geraten könnte. Das ist ja nach wie vor einer der größten Erdölproduzenten und Exporteure der Welt. Und von daher, ja, wie gesagt, die fahren schon ordentlich auf und da wird den Zuschauern schon einiges geboten. Das ist nicht so wie bei manch anderem stiefmütterlich behandelten Rennen. Mhm. Ich will jetzt hier keine Namen nennen.
Nee, besser nicht.
Ja, allerdings. Du, das wird richtig groß. Also.
Ich guck gerade mal nach den Preisen, ne? Wenn du hier dir einen Sitzplatz, so einen Sitzplatz buchst, der kostet dann 395 Saudi-Rial. Das sind dann umgerechnet 93 Euro. Das ist das günstigste Ticket, das du haben kannst. Das ist schon ordentlich.
Konzerte sind inklusive.
Ja, davon gehe ich aus, oder?
Ja, steht dabei.
Ja, das macht schon Sinn. Also das wäre natürlich jetzt noch ein bisschen sehr fett, wenn man sagt, ja, für die Formel E 93 Euro plus das Geld für die Konzerte, das wäre schon fett. Allerdings ist dann, wenn ich jetzt 93 Euro, zwei Konzerte und ein Rennen bekomme und da ist dann der Headliner auch noch David Guetta, also den kann man jetzt mögen oder nicht, ich mag ihn nicht, aber dann ist das natürlich schon auch wieder dann relativiert sich dieser Preis, ja. Aber dann, wenn ich mir jetzt das für 3 Tage buchen wollte, mit allem Pipapo, bin ich halt 225 Euro los. Und dann muss ich ja auch noch nach der Ria kommen. Die wenigsten fahren im Fahrrad, zumindest von hier.
Da darfst du aber nicht vergessen, du brauchst auch ein
Visum.
Das kostet nochmal 173 Euro.
Hey.
Also das wird schon nicht ganz so günstig. Aber ich sag mal, das ist ja... Geld spielt keine Rolex, oder wie war das?
Ja, genau. Was kostet die Welt? Naja, gut. Also, was wir eigentlich sagen wollen, ist, sie legen sich mächtig ins Zeug, um ein großes Event aus diesem Saisonauftakt zu machen. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu fett ist, aber letzten Endes kann es ja rein marketingtechnisch gar nicht fett genug sein. Und hoffen wir mal oder gehen wir mal davon aus, dass es der Serie gut tut und ihr zu größerer Bekanntheit, weiterer Bekanntheit verhilft, denn das ist natürlich letzten Endes immer das Ziel, dass das Ding wächst, bekannter wird, mehr Leute anzieht und so spannend bleibt, wie es bis jetzt immer war, ne?
Ja, richtig.
Wisst ihr, was auch immer mega spannend ist? Wenn ich den Fakt der Woche in den Notizen nicht aufklappe, bis es losgeht, und das ist jetzt.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wir haben vorhin über Oliver Rowland gesprochen und darüber, dass der schon 2015 in Punta del Este dabei war. Und mit 23 Jahren und 130 Tagen war er damals der 7. jüngste Fahrer, der je ein Formel-E-Rennen angetreten hat.
Der 7. jüngste Fahrer?
Okay. Bei seinem Formel-E-Debüt.
Dafür kriegt man aber auch keinen Pokal, oder? Weil der 7. jüngste, das ist ja quasi, ich meine, er ist nicht mal der Jüngste nach dem Jüngsten oder so, ne? Mhm. Wer war der Jüngste?
Phil, weißt du, ja, Phil, ich wollte hier. Phil, kriegen wir eigentlich die 6 Jüngsten zusammen? Meinst du das?
Nee, ich wollte gerade sagen, ratet doch mal, wer vor ihm ist.
Also du kriegst sie bestimmt zusammen, ich bestimmt nicht.
Okay.
Daniel keine Ahnung, wie alt Leute sind.
Daniel Abt und Mitch Evans auf jeden Fall.
Auf Platz 3 und 4.
Aha.
So, dann haben wir Pierre Gasly.
Auf Platz 2.
Aha.
Ich würde sagen Alex Lynn.
Auf Platz 8 hinter Roland.
Ah, schade. Oh. Wer war denn der Jüngste? Jetzt wird's dünn.
Ich höre die Grillen zirpen. Ist gar nicht so einfach.
Saison 1.
Ich sag mal so, Nick Heidfeld war es nicht.
Der war bei seinem Debüt der 3. älteste Fahrer.
Ja, das ist aber doch auch schon mal was, oder?
Ja.
Ich meine, das ist so, man kann immer was erreichen, egal was. Hauptsache, man muss nichts dafür tun. Saison 1, jüngster Fahrer. Komm, Tobi, erleuchte uns.
Bei 2 Rennen gestartet. Tobi Wedel ist noch am Grübeln. Ich glaube, Tobi, der kriegt's noch raus.
Boah, du kannst...
Ich fütter euch immer mit Informationen. Also Saison 1, bei 2 Rennen gestartet.
Tipp 3 in der ersten Saisonhälfte.
Nee, Matthew Brabham war es bestimmt nicht. Oh Mann, wer könnte denn das sein?
Also ohne nachzuschauen, weiß ich es nicht, fürchte ich.
Na, ich komme auch nicht drauf.
Matthew Brabham war.
Ach, tatsächlich. Entschuldigung.
Du bist aber auch fies. Du hättest an der Stelle schon sagen können. Doch.
Ich hab das Wort gesagt. Ich bitte vielmals um Verzeihung.
Ja, ist nicht schlimm. Wir tun mal so, als hätte das niemand gesagt. Nicht, dass wir noch mit Explicit Tag in iTunes enden.
20 Jahre, 270 Tage war Brabham alt.
Okay, und einer fehlt aber noch aus der Liste. Wer war noch jünger?
Auch in Saison 1. Zwei fehlen sogar noch aus der Liste. Auch aus Saison 1. Letzte Saisonhälfte. Ebenfalls nur bei zwei Rennen gestartet.
Ja, ich hab drauf gewartet. Das
ist nochmal richtig angepeilt. Was auch das mal ein bisschen leiser.
Ja. Wer hat denn das? Puh.
Als Starter für das Team von Jarno Trulli.
Trulli?
Naja. Soll ich sagen?
Ja.
Alex Fontana.
Ach. Echt? Mhm.
Der ist bei beiden Rennen ausgefallen? Nee, bei einem Rennen in London. Nee.
14. ist er geworden.
Ausgefallen, beim anderen 14. geworden, wie auch immer du das weißt.
Solche Sachen weiß er wieder. Also.
ja.
Okay, einer fehlt noch.
Der fährt auch immer noch in der Formel E.
Der fährt immer noch.
Der war 23 Jahre und, ja richtig, und 83 Tage alt. Antonio Felix da Costa.
Wow. Ah, okay.
Also, nochmal die Reihenfolge. Brabham, Gasly, Abt, Evans, Fontana, Felix da Costa, Roland. Das waren die Top 7.
Cool.
Nicht
cool, 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 cool.
Cool. Wieder richtig was gelernt heute.
Ja.
Wow.
Könnt ihr mitnehmen und irgendwem erzählen.
Genau, kann man abends, wenn man mal was trinkt, einfach Leuten erzählen, die das vorher schon nicht wissen wollten und hinterher auch sofort wieder vergessen.
Genau.
Ja.
Am Lagerfeuer.
Genau. Ah, Lagerfeuer. Das habe ich ja wirklich lange nicht gemacht.
Dann wird's Zeit.
Ja, können wir einfach morgen mal machen. Wieso nicht? Okay, ich sehe schon, ihr wisst auch nicht, wieso nicht. Ne? Da zeigt sich nur, dass man kann es einfach mal machen.
Ja, stimmt.
Ja, und jetzt sind wir beim Ende vom Lied, denke ich, meine lieben Freunde.
Du hast das Lied ja ausgemacht.
Ja, ich habe es ausgemacht. Ja, es war aber auch fast zu Ende. Deswegen habe ich gedacht, die letzten 10 Sekunden, die es noch dauert, die nehme ich jetzt einfach für einen Fadeout her. Und dann ist das Ding zu Ende. Denn es kommt ja jetzt demnächst die nächste Musik, weil ja das Sendungsende naht. Und dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, außer Tobis kleine Patreon-Ansprache, ein fröhliches Auf Wiedersehen und dann ist Schluss im Bus. Und los!
Patreon.com/epod, Freunde. Mal kicken, wa? Lust ihr, schöne Zeug da zu finden. Von Interviews, O-Tönen bis zu Pre- und Post-Show, dem Kram, was eigentlich sonst immer weggeschnitten wird, einfach hören können. E-Pod Plus, noch mehr E-Pod obendrauf hören können. Das ist super. Unbedingt mal vorbei lunsen und euch was klicken. Wir sagen Danke an all diejenigen, die schon dabei sind und hoffentlich willkommen an all diejenigen, die dazu noch kommen. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit geht es ja umso besser. Gönnt euch mal was. Patreon.com/epod.
Sehr schön, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann danke ich ganz schön dem Tobi W und dem Tobi B und allen Hörerinnen und Hörern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao.